Ja, ihr Lieben, wir feiern heute einen Frühstücksgottesdienst und ich glaube, es ist einfach eine richtig schöne Atmosphäre, gell? Man kommt, trifft teilweise Freunde, die man eingeladen hat, sieht wieder Menschen, die man vielleicht schon eine Woche nicht gesehen hat. Und es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Es gibt was zu essen, es ist was zu trinken. Man feiert, es geht einem einfach gut. Und ich glaube, dass Gott feiern mag. Dass Gott es liebt zu feiern und dass Gott es liebt, wenn Menschen feiern. Und dass er das eigentlich sich ausgedacht hat. In der Bibel lesen wir immer wieder davon, dass Gott ja sich freut, dass er sich auf ein gemeinsames Feiern mit uns im Himmel freut. Und Jesus, als er auf der Erde war, interessant, er wurde oft dafür kritisiert, dass er gefeiert hat. Also er ist oft auf Feiern gegangen und zwar wurde er meistens eingeladen auf diese Feiern von Menschen, die ihn vorher getroffen haben und die gemerkt haben, das, was er hat, habe ich noch nicht. Das, wovon er erzählt, kenne ich noch nicht. Das, was er mir anbietet, ist mir neu. So wie ich mein Leben lebe, die Richtung, in die ich meine Richtung lebe, ist ganz anders wie das, wovon Jesus erzählt. Und dann haben diese Menschen einen Richtungswechsel vollzogen, haben sich dafür geöffnet, haben quasi bereut, was sie gemacht haben. Das waren oft Menschen, die haben gestohlen, die haben betrogen. Das waren Leute, die waren bei anderen nicht angesehen. Und diese Leute, als sie diesen Jesus kennenlernten, da kam so eine Freude in ihr Leben hinein. Die konnten einfach nicht anders, wie eine große Party auszurufen, wie eine große Feier auszurufen und den Menschen zu sagen, ihr müsst kommen, ihr müsst den kennenlernen, der das bewirkt hat. Ich kann mich an die größte Feier von meinem Leben erinnern, das war meine Verlobung. Die war so groß, dass meine Oma sagte, hätte man gleich das Ganze hinter uns bringen können, ja? Weil schon unsere Verlobung so feierlich war. Die sagte, ja, warum macht ihr zwei Sachen, ja? Da ist schon alles da, macht doch gleich die Hochzeit. Aber ein Jahr später war eine noch größere Feier. Zwei Tage lang haben wir Hochzeit gefeiert, ja? Und das nächste Mal werde ich wahrscheinlich auf der Hochzeit meiner Tochter tanzen, aber hat ja noch Zeit. Vielleicht schon vorher. Also hier bei einer Hochzeit, da hat man jemanden gefunden und man möchte diese Freude teilen. Hey, ich habe da jemanden gefunden, passt so gut zu mir, das ist so gut. Ich will andere an meiner Freude, an meinem gefundenen Glück teilhaben lassen. Und hier waren Menschen von zwielichtigem Ruf, Räuber, Betrüger, Zöllner. Diese Leute haben Feiern ausgerufen und Jesus war derjenige, der Hauptgast quasi. Und sie haben den anderen erzählt, Leute, ihr glaubt nicht, was in unserem Leben passiert ist. Ihr glaubt nicht, wie mein Leben jetzt aussieht, wo es auf einem neuen Gleis ist, auf diesem Gleis mit Jesus. Ihr müsst das hören. Ich habe so einen Frieden bekommen. Ich habe so eine Liebe bekommen, haben die Menschen erzählt. Mir tut es so gut, bei Gott zu sein. Mir tut es so gut, so zu leben, wie Jesus mir das anbietet. Und Jesus wurde von den Frommen der damaligen Zeit richtig dafür, ja, abbestraft. Die haben gesagt, Jesus, wie kannst du nur mit denen? Jesus, man hat gehört, man hat erzählt, du wärst bei dem und dem abends ein Trinken gewesen. So, ne? Sie haben das überhaupt nicht verstanden, dass gerade die Menschen, die offensichtlich auf dem falschen Weg waren, als sie dann das Licht gesehen haben und dann aus der Dunkelheit ins Licht sind, dann konnten nicht anders wie feiern. Und oft ist es bei den Menschen, die von außen so ein gutes Leben führen. Man hat genug, es geht einem gut. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, lebe so, wie ich das will. Und dann sagen die, du, wozu denn? Ich habe meine Rentenversicherung, ich habe meinen unkündbaren Arbeitsvertrag. Wozu brauche ich Gott? Für die ist es viel schwerer zu merken, dass sie auf dem falschen Gleis sind. Für die ist es viel schwerer zu merken, dass ihr Gleis in die gute Richtung geht, in die falsche Richtung geht, weil es ihnen einfach so gut geht. Und Jesus ist aber einer, der sagt, hey, komm zurück zu mir, komm zurück zu Gott, komm zurück zum Vater. Und Jesus hat immer wieder den Mut bei Menschen bewundert. Bei diesen Zöllnern hat er den Mut bewundert, ihr komplettes Leben umzukrempeln, ihre Richtung komplett zu wechseln. Diesen Mut, den hat er bei den Pharisäern, bei den Frommen oft nicht gesehen, weil die hatten ja einen Ruf zu verlieren. Die Geschichte, auf die ich heute von der Bibel herkommen möchte, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn, sie ist nachzulesen im Lukas-Evangelium ab Kapitel 15, Verse 11. Und dort lesen wir von einem arroganten Sohn. Ich würde eigentlich sagen, das ist der arrogante Sohn. Das ist ein arroganter Sohn, der guckt sich so, was der Vater macht und wie der Vater lebt, und er findet es einfach langweilig. Dem Vater geht's gut, alle sind nett zueinander, das ist nicht wirklich das Abenteuer. Und er denkt sich, hey Vater, du hast keine Ahnung, ich habe die Ahnung. Jetzt gib mir endlich mein Erbe, ich will Spaß haben, ich will meinen Anteil vom Erbe haben, ich verlasse dieses komische Haus, ich will da, wo das Leben positioniert sein. Und so geht er raus mit seinem Geld und lässt sich's gut gehen, trinkt, feiert, verprasst das. Die Volksbibelübersetzung ist an der Stelle sehr interessant. Die sagen, er hat quasi ja Party gemacht die ganze Zeit. Allerdings kam er an einem Punkt in seinem Leben, wo das Geld leider alle war und sein Lebensstil ihn nicht wirklich weiterbrachte. Und wenn das Geld einmal weg war, dann waren auch die entsprechenden Freunde weg und auf einmal war er alleine. Und es ging ihm richtig schlecht, und die Volksbibel sagt es so schön, ihm ging es so schlecht, dass er noch nicht einmal bei McDonald's aus dem Mülleimer essen durfte. Ich finde, das ist eine gute Übertragung. Die Bibel sagt, er musste Schweine hüten und er durfte noch nicht mal das Futter von den Schweinen antasten. Also man hat ihm eigentlich klar gesagt, pass mal auf, die Schweine, die sollst du hüten, aber diese Schweine sind uns wichtiger wie du. Dass es den Schweinen gut geht, das ist für uns wichtiger, als dass es dir gut geht. Und das war der Knackpunkt im Leben dieses Mannes, wo er sich überlegte, wohin bin ich eigentlich gekommen? Wohin hat mich dieser Gleis gebracht? Warte mal, mein Vater, der hatte doch mich. Ich war einer der Söhne. Und dann hatte er Angestellte und dann hatte er so niedrige Angestellte. Und selbst diese niedrigen Angestellten, die haben besseres Essen bekommen, wie das, was ich jetzt bekomme. Und dann hat er gemerkt, mein Vater muss ein besserer Mensch gewesen sein wie mein jetziger Chef. Wo bin ich hingekommen? Wo hat mich das gebracht? Und dann hat er gesagt, hey, wenn ich Karriere machen will von da aus, wo ich jetzt bin, dann muss ich einfach Tagelöhner bei meinem Vater werden. Er hat auch gemerkt, so in seinem Herzen, er ist nicht würdig, wieder Sohn zu sein. Er ist es nicht würdig, zurückzukommen nach Hause und zu sagen, hallo Vater, ich bin der Sohn. Sondern er hat gesagt, hey, selbst die Sklaven, die Tagelöhner, die Untersten der Untersten, die für meinen Vater arbeiten, die haben ein super Leben im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe. Und er hatte da den Entschluss gefasst, ich gehe zurück zu meinem Vater, nicht als Sohn, sondern ich gehe zurück zu ihm als Tagelöhner und sage, Vater, Vater, lass mich den Hof kehren. Lass mich die Biotonne rausbringen und ausspritzen, ja. Das soll meine Zukunft sein, weil das ist, du gehst immer noch mit deinen Tagelöhnern besser und um, wie andere jetzt mit mir umgehen. Dann hat er gemerkt, der Vater, von dem er eigentlich weggegangen ist, war doch gar nicht so ein schlechter Vater. Das Haus, was er hatte, das geistliche Haus, war gar nicht so schlecht. Sein eigenes Leben, das er sich so zurechtgebastelt hat, ist doch nicht so der Bringer. Hat ihn quasi fast bis zum Verhungern gebracht. Und so kehrt er zurück, ist auf dem Weg nach Hause und der Vater sieht ihn von ferne. Und es ist immer ein Hammerbild. Verschiedene Künstler haben das festgehalten. Der Vater sieht diesen schweineriechenden, verdreckten Mann in einem Mantel voller Kot und Haare. Naja, halt jemand, der bei den Schweinen schläft. Und sich wünscht, er dürfte ihr Essen anfassen. Den Rest kann man sich ja vorstellen, ja? Also quasi eine umherlaufende Biotonne. Und er kommt nach Hause, ist schon von weitem zu sehen. Und der Vater guckt vielleicht dreimal, um genau zu erkennen, ist das überhaupt mein Sohn? Guckt ihm vielleicht ins Gesicht. An den Augen kann man ja meistens noch erkennen, wenn sich der Rest verändert. Vielleicht erkennt man an den Augen und an der Nase, okay, ist vielleicht doch meiner. Da guckt er hin und sieht diesen Sohn bestimmt geduckt laufen, der links und rechts guckt, was sagen die Leute aus dem Dorf? Oh je, wahrscheinlich machen sie die Tür zu, wenn sie ihn sehen und denken, oh, was für eine Schande, guck mal. Ist vom Hof weggezogen und jetzt kommt er so zurück, oh, wenn das mein Sohn wäre, ja. Oh, was für eine Schande. Und da kommt er zurück und die Bibel beschreibt es so wunderbar, der Vater reißt die Tür auf, rennt los. Hey, ein König rennt nie los, der hat nie Eile. Der lässt Leute rennen, aber der rennt selber nicht. Aber der Vater, der rennt zu ihm los, nimmt quasi sein Gewand, sein bestes Stück und umhüllt die Biotonne, ja. Ja, und dann nimmt er kostbare Juwelen, die ausmachen, hey, ich bin jemand. Und diese Juwelen zieht er diesem aus der Biotonne herausgekommenen Sohn an und umarmt ihn. Wahrscheinlich stellt er auf Mundatmung um, ja, weil die Nase erträgt das nicht. Und er umschließt diesen Sohn und sagt, endlich, endlich kommt das zurück, was mir verloren gegangen ist. Endlich kommt der zurück, der mir verloren gegangen ist. Und die Bibel sagt, der Sohn versucht, Erklärung zu machen. Ja? Vater, ich bin's nicht würdig und so weiter. Und der Vater sagt, schweige einfach. Jetzt ist Zeit zu feiern. Jetzt ist Zeit, ein Fest zu haben. Ich habe was zu feiern. Das, was mir verloren gegangen ist, das Wertvollste, was mir verloren gegangen ist, das ist jetzt zurück und ich werde feiern. Und in der Bibel davor sind immer Geschichten von Leuten, die was verloren haben. Da ist die Geschichte von einem Menschen, der hatte 10 Münzen. Also man könnte sagen, eine komplette Sammlung. Und davon, von diesen Münzen, hatte eine verloren. Es war eine Frau, richtig. Und diese Frau, die macht das Licht an im ganzen Haus und sucht diese eine Münze, weil die eine Münze ihr zur Kollektion oder so fehlt. Und als sie die eine Münze findet von 10, dann ruft sie alle an und sagt, hey, lass uns feiern, ich habe meine verlorene Münze gefunden. Und dann geht's weiter und dann wird die Geschichte erzählt von einem, der hatte 100 Schafe. Und davon ist eins so doof, sorry, ja, dass es wegläuft. Da würde ich doch auf die 99 aufpassen. Und der gute Hirte, was macht er? Er lässt die 99 stehen und läuft dem doofen Schaf hinterher, ja, und sucht das. Und dann freut er sich, wenn er zurückkommt, weil er sagt, das verlorene Schaf habe ich gefunden. Und danach ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das heißt, es ist immer der Fokus darauf, Gott hat etwas verloren. Und er ist auf der Suche nach dir. Er ist auf der Suche nach den Menschen. Er will zurück, was ihm gehört. Verstehst du? Der Zustand ist zweitrangig. Ist auch gut, ja? Er will uns nicht im perfekten Zustand und sagt, na gut, so kommst du mir nicht rein. Sondern es ist doch gerade, also wer Kinder hat, der weiß, die sind nicht immer in dem Zustand, wie sie sonntags manchmal in den Gottesdienst kommen, ja? Manchmal kommen die in Zustände, da sehen sie anders aus, da riechen sie anders, ja, und verlieren andere Flüssigkeiten. Und trotzdem ist es das Kind, richtig? Und trotzdem nimmt der Vater sie zurück und schmatzt sie und wundert sich, was an ihm alles kleben bleibt. Das ist aber das Herz des Vaters und genau dasselbe Herz hat Gott und er sagt, hey, jeder Mensch, der nicht bei mir ist, jeder Mensch, der nicht in Beziehung zu mir ist, ist ein Verlorener, den ich zurückhaben will. Ist nicht nur ein Verlorener, der weg ist, sondern ist ein Verlorener, den ich zurückhaben will. Gott will jeden Menschen zurück, weil er sagt, die gehören zu mir. Ich will die bei mir auf meinem Hof, unter meinem Schutz, unter meinem Segen und ich gehe so gut mit den Menschen um, dass es unlogisch ist, dass er mir überhaupt abgehauen ist, dass er mir überhaupt weggelaufen ist. Ich habe die Geschichte von einem Vater und einem Sohn gelesen. Der Sohn war genauso schlau oder eben nicht und hat sich mit seinem Vater gezofft und irgendwann so Meinungsunterschiede und der Streit ging immer weiter und ging immer weiter und er ging schon Richtung Tür und der Vater schrie zu ihm, wenn du jetzt diese Tür zuknallst, brauchst du nicht wiederkommen. Und der Sohn war aber so voller Wut auf den Vater, naja, die Tür ist noch im Rahmen geblieben, ja, und das Haus blieb auch, aber man, es hat schon ordentliches Beben gegeben und er ist rausgelaufen und war überzeugt, der Alte hat doch einfach keine Ahnung und ist rausgelaufen und hat gesagt, jetzt lebe ich mein Leben fern von Vater und Mutter und manchmal hatte er gute Zeiten, da lief alles gut, dann hatte er schlechte Zeiten, da ging es nicht gut und es war so ständiges Auf und Ab. Und dieser Mensch, irgendwann geriet er in Not und dann nahm er das, was ihm nicht gehört hat. Er fing an zu stehlen. Und weil er anfing zu stehlen, kam er irgendwann ins Gefängnis. Und erst so, als er im Gefängnis saß, da hat er gemerkt, hey, mein Plan war doch nicht so der bessere Plan. Mein Plan für mein Leben war doch nicht so der bessere Plan. Ich habe meinem Vater Unrecht getan und meiner Mutter. Und dann nahm er ein Stück Papier und schrieb einen Brief. Und er schrieb auf, wofür er sich alles entschuldigt. Er schrieb auf, was ihm alles leid tut. Er schrieb auf, welche Entscheidungen, die er getroffen hat, damals schon falsch waren. Und er schrieb auf, was, wie er danach gelebt hat und dass es auch nicht so prall war. Und dann schickte er, bevor er diesen Brief abschickte, hat er gesagt, in einer Woche werde ich entlassen. Meine Gefängnisstrafe ist abgesessen. Und wenn ich entlassen werde, werde ich mit dem Zug fahren. Und der Zug fährt am elterlichen Haus vorbei. Und er sagte, ich verstehe, was ihr durchgemacht habt. Ich verstehe, wie peinlich das sein musste, wenn der eigene Sohn im Gefängnis ist. Die Kollegen fragen, na, wie geht's deinem Sohn? Also, hat er schon eine eigene Firma? Welches Auto fährt er? Sagst du, ja, der fährt den Kübelwagen, ja, im Gefängnis. Was willst du da erzählen? Er wusste, Eltern, ich habe euch so viel Schmerz zugefügt und ich kann es verstehen, wenn ihr nichts mehr von mir wissen wollt. Aber ich werde mit einem Zug am elterlichen Haus vorbeifahren und wir machen es unkompliziert, falls ihr bereit seid, mich wieder aufzunehmen, falls ihr bereit seid, mir eine Chance zu geben, dann hängt ein weißes Tuch in den Baum vor dem Haus, damit ich sehen kann. Und wenn ich sehe, werde ich aussteigen an der Haltestelle und zu euch kommen. Und wenn ich es nicht sehe, dann fahre ich einfach weiter. Dann weiß ich, es ist kein Platz mehr für mich und ich verstehe es auch. Und so 10 Tage hatte er, hat den Brief abgeschickt. Er hat, sein Herz hat natürlich gepocht. Er wusste nicht, haben sie überhaupt den Brief bekommen? Rechtzeitig. Haben sie ihn gelesen? Wohnen sie überhaupt noch dort? Glauben sie ihm, was er schreibt, dass er wirklich sich verändert hat? Glauben sie ihm, dass er anders werden kann? Wollen sie sich das überhaupt noch mal antun? Was wird sein? Und so zählte er die Tage und irgendwann kam die Entlassung. Irgendwann stieg er in den Zug. Irgendwann saß er im Zug und neben ihm war ein Mann und er hat ihm das alles erzählt. Und er sagte, ich hätte eine Bitte an Sie, könnten Sie aus dem Fenster gucken? Weil ich traue mich nicht. Ich halte das einfach nicht aus. Er hat gesagt, wir machen das so aus, gleich kommt die letzte Kurve und dann sind wir eigentlich so auf der Höhe, von da, wo aus man durch das Fenster das elterliche Haus sehen kann. Und sagte er, hey, wenn Sie da ein Tuch sehen, dann sagen Sie es mir. Und wenn nicht, dann sagen Sie bitte gar nichts. Okay. Und sie bogen in die letzte Kurve ein und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Er schaute raus, dieser Mann. Und was er sah, war ein Wahnsinnsbild. Er sah Bettlaken. Er sah Bettlaken von Gästeräumen, von dem Schlafzimmer. Er sah Hemden. Die Geschichte sagt, er sah sogar weiße Unterwäsche. Die Eltern haben alles, was sie im Haus finden konnten, in der Nähe von dem Baum oder draußen aufgehängt, ja. Dass es einfach eindeutig ist, der Vater will dich zurück. Dass es ja nicht übersieht auf die Entfernung. Der Vater will dich zurück und wenn er das alles nochmal waschen muss, ist egal. Du sollst verstehen, du bist willkommen und der Vater will dich zurück. Und als ihm das übermittelt wurde, hat er nochmal selber geschaut, ja, und hat dieses herrliche Bild gesehen von diesen weißen Bettlaken irgendwo in Bäumen aufgehängt, ja, und er wusste, okay, das Zeichen ist klar, ich darf zurück nach Hause, ich darf zurück zu meinem Vater kommen. Und wenn man das überträgt auf Gott, ist genau das. Gott hat gesagt, ich schicke meinen Sohn und ich lasse meinen Sohn an diesem Baum, an diesem Kreuz sterben, obwohl er total weiß ist. Obwohl er nichts getan hat, obwohl er keine Schuld hat, wie so ein weißes Tuch. Ich lasse ihn an diesem Baum hängen, damit jeder versteht, egal was du getan hast, egal was du nicht hinbekommst, egal welche Schwächen du hast, du darfst zum Vater zurückkommen. Jeder Mensch ist ein verlorener Mensch bis zu dem Zeitpunkt, wo er zum Vater sagt, Vater, ich komme zurück zu dir. Und damit meine ich nicht das Sterben, das werden wir alle, sondern hier auf der Erde diese Entscheidung zu treffen, diese Einladung auszusprechen. Gott, ich möchte nicht mehr alleine sein. Gott, ich möchte nicht meine eigenen Wege gehen. Gott, ich möchte nicht auf meinem eigenen Gleis sein, sondern ich möchte auf dein Gleis kommen. Ich möchte mit dir in Beziehung leben. Ich möchte mit dir sprechen. Ich möchte beten. Ich möchte singen. Ich möchte von dir lesen. All das, ich möchte mit dir in Beziehung sein. Und in dieser Beziehung wird es mir besser gehen, wie wenn ich meinen eigenen Weg gehe. Und ständig ist dieses Zeichen des Vaters, der Sohn, der am Kreuz gehangen hat, dieses Zeichen, hey, du kannst kommen, du bist gut genug. Eben, es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, ja, sondern es kommt darauf an, dass der Vater dich will. Und wenn der Vater den verlorenen Sohn umarmt hat, macht das mir Mut, ja. Und ich hoffe, dir auch. Deswegen will ich dich einladen. Wenn du diesen Schritt in deinem Leben noch nicht gemacht hast, ich will dich warnen. Es kann sein, dass du ein Fest feiern musst. Es kann sein, dass so viel Freude und Veränderung in dein Leben hineinkommt, dass du ein Fest feiern musst. Es könnte sein, dass so viel Veränderung in deine Familie, in deine Ehe, auf deinen Arbeitsplatz kommt, dass vielleicht deine Kollegen für dich ein Fest schmeißen, weil die sagen, du bist ein besserer Mensch. Ich kann mich an einen Menschen erinnern. Ich musste so ein bisschen kamuflieren, damit man nicht rausfindet, wer das ist. Er wohnt weit weg von hier. Und dieser Mensch, als er zu Jesus gefunden hat, waren seine Arbeitskollegen außer sich, weil die gesagt haben, du warst derjenige, der uns immer gemobbt hat. Du warst derjenige, der sich über uns lustig gemacht hat, wenn wir fett waren. Du warst derjenige, der uns irgendwie getriezt hat, der die Sprüche hatte. Und jetzt bist du einfach anders. Egal was du machst, wir sind froh, dass du es tust jetzt. Wir sind froh, dass du jetzt anders bist. Und ja, die haben sich vielleicht ein Fest gemacht. Bei ihm war vielleicht ein bisschen komisch dabei, ja. Aber die haben das gefeiert. Und ich habe mal dort gearbeitet und habe diese Kollegen kennengelernt, ja. Das war schon interessant, dass sie gesagt haben, hey, du müsstest ihn früher kennen, ja. Was für einer das war. Wir sind froh, was auch immer, wen auch immer er da kennengelernt hat. Das hat ihm gut getan. Und wir wollen gleich, die Musiker kommen nochmal nach vorne. Dieses Lied war so gut. Ich bin entschieden. Normalerweise könnte man jetzt euch ein Gebet anbieten, dass man betet. Und Gebete sind super. Wir haben sogar die Möglichkeit, heute ein Gebet zu singen. Nämlich das Lied ist so gut, ich wusste gar nicht, dass es mitbringen. Ich bin entschieden. Und genau das ist es. Wir brauchen nicht mehr, wie dieses Lied mit offenem Herzen und ehrlichem Herzen zu singen. Wir müssen auch nicht mehr verstanden haben, wie diese Geschichte, die ich euch erzählt habe und dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber genau darum geht es, diesen Text zu hören, diesen Text zu Gott zu sprechen und sagen, Jesus, ich kenne dich vielleicht noch gar nicht persönlich, ich weiß, irgendwie gibt's dich, aber ich möchte mich aufmachen auf einen neuen Lebensweg. Ich möchte einen neuen Weg einschlagen. Komm du und überrasche mich und lass uns wirklich ein Fest feiern. Und die Bibel sagt, immer wenn ein Mensch das mit offenem Herzen macht, das mit offenem Herzen singt, spricht, dann kommt Gottes Frieden in sein Herz und die Engel feiern schon mal vor. Die fangen an immer mit der Party, die feiern zuerst. Und dann ist das Normale, dass wir dann auch das feiern und sagen, hey, das ist so gut. Ich lade euch ein, aufzustehen und gemeinsam dieses Lied, ich bin entschieden, mitzusingen. Manche von euch, sind schon entschieden, das ist gut und die können das aus voller Brust singen und für manche andere wird es vielleicht zum ersten Mal sein. Und ich wünsche mir einfach, dass Menschen diesen neuen Weg finden, auch heute durch diesen Gottesdienst. Amen.